Hey, this is Brad Anderson. Here I am on Hairless in the Cloud. Gotta love it, baby.
Hallo und herzlich willkommen live aus dem Clubhaus 2021. Marco, servus, wie geht's dir?
Servus, alles wunderbar. Ich habe es noch gar nicht erzählt, aber ich bin jetzt auch unter die iOS-Leute gegangen, aber Clubhouse ist trotzdem nicht mein Ding.
Moment, das schockieren mich ja gleich zwei Punkte auf einmal. Du bist unter die iOS-Leute gegangen und Clubhouse ist nicht dein Ding? Was ist los?
Es gab ja Weihnachtsgeschenke und tatsächlich war ich einer der wenigen, der ein Weihnachtsgeschenk von Apple bekommen hat. Und genau, ich habe jetzt ein iPad Air. Das läuft jetzt auch gerade mit, da habe ich auch nochmal dein Bild gespiegelt. Ja, ich bin froh, dass ich mit dem Rest bei Android bleiben kann. Das ist ein geiles Gerät. Ich bin auch total happy drüber. Es macht Spaß, es zu bedienen, aber das ist das Ökosystem-Login. Also wenn ich jetzt tatsächlich noch ein iPhone nehmen würde und noch ein paar AirPods und AirPod Max und einen Kredit aufnehmen, um das zu finanzieren, dann wäre ich, glaube ich, happy. Für mich so als Billigheimer bin ich, glaube ich, mit meinem Android ganz gut aufgehoben.
Hast du da kein Vendor-Login?
Doch, da habe ich ein Vendor-Login, aber der ist
günstiger. Aber nur von einem.
Ja, genau, das ist günstiger.
Du willst nicht in zu vielen Vendor-Logins
sein. Nein. Also es sind Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ich bin YouTube-Premium-Abonnent. Darüber kriege ich YouTube Music, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Darüber hören die Kids ihre Musik. Ich bezahle nicht für Spotify, sondern 17 Euro für YouTube Premium und dafür kriege ich auch nie wieder Werbung in YouTube. Alleine das ist es wert, wenn man YouTube guckt.
Ich habe mir kurz überlegt, von wegen Vendor-Login und so weiter, ich habe mir kurz überlegt, Richtung Apple Music zu gehen, aus verschiedenen Gründen. Aber erstens mal muss ich ganz klar sagen, ich finde es nicht ganz so gut, was die Auswahl angeht. Das Zweite ist auch, dass da Fest und Flauschig kommt auf Spotify. Der Podcast mit Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Kennst du? Das ist richtig so ein Vendor-Login, den gibt es sonst nirgends, ja. Den kannst du nur mit Spotify hören.
Ja, Tim Pridloff würde sagen, deswegen ist es auch kein Podcast.
Podcast, genau.
Ein Podcast hat eigentlich ein RSS-Feed. Aber ja, wie auch immer man das nennen will, auf jeden Fall gibt es das nur auf Spotify.
Ja, weißt du, was es auch nur bei iOS gibt?
Sag's mir.
Clubhouse.
Wirklich?
Weil du gerade damit angefangen hast. Und tatsächlich ist ja, weil du gerade auch wieder Tim Pridloff gesagt hast, der hat sich, war das Tim Pridloff? Na, zumindest irgendjemand, der bei dieser Netzpolitik.org mitmacht. Die Jungs haben sich auch nochmal dazu geäußert und fanden das tatsächlich gar nicht schlecht. Und es gibt Stand heute wirklich nur auf iOS. Android ist jetzt wohl kurzfristig angekündigt. Es wird wohl auch eine Android-Version geben.
Okay. Hast du mal reingeguckt irgendwie? Hast du einen Invite bekommen? Oder?
Ich hätte ja, bei uns kursieren ja welche und ich glaube, die Werbung kommt zu spät. Ich glaube, entweder vor einer Stunde oder in drei Stunden gibt es ein Clubhouse mit unseren Kollegen, die Clubhouse-enabled sind. Nee, ich habe mir da auch kein Invite geholt. Mit dem iPad hätte ich ja das wohl machen können. Ich brauche ja nur ein iPad wohl oder ein iOS-Device und eine Telefonnummer. Also iPadOS tut es auch, wenn ich es verstanden habe. Aber tatsächlich, ja, Twitter war ja auch sehr, sehr gespalten. Viele glauben, es ist ein Trend, der ruckzuck wieder weg ist. Wir wurden schon gefragt, warum wir nicht schon längst auf Clubhouse unseren Podcast machen, Jan.
Tatsächlich?
Warum? Warum machen wir das nicht?
Naja gut, also wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, und jetzt kommen wir vielleicht mal auch ein bisschen ins Erklären rein, wenn wir schon die ganze Zeit darüber reden, also es handelt sich um eine sogenannte Drop-in-Audio-Plattform. Das heißt also, man macht wohl, aber wir können es auch nur vom Erzählen sagen, man macht wohl einen Clubraum auf sozusagen zu einem bestimmten Thema und können sich halt alle reinschalten, können dazuhören, wie gesagt Audio only. Und dann können auch Leute auf die Bühne gehoben werden sozusagen. Ja, bei Teams würde man sagen, was würde man sagen? Spotlight vielleicht, ja.
Ja, du bist dann Presenter versus Attendee.
Ja, also das heißt also, die Zuhörer können dann eben auch mitreden, wenn das genehmigt wird. Und dann tauscht man sich halt zu verschiedensten Themen aus. Ja. Ist in den Medien schon auf lustige kleine Anekdoten sind dabei rausgekommen. Irgendwie der Ramelow von der linken Partei hat ja irgendwo auch in einem Clubhaus teilgenommen, zusammen mit anderen Politikern. Und da hat er wohl über die Merkel so ein bisschen nicht ganz so nette, freundliche Dinge gesagt. Und eigentlich wird es ja nicht mitgeschnitten. Und eigentlich sollte laut Satzungsbedingungen die Inhalte auch im Clubhaus bleiben. Aber natürlich wird sowas weitererzählt. Und ich glaube, es gab auch Mitschnitte und so, ja. Also im Grunde genommen baut das ganze Ding ja darauf auf, dass es live ist. Ja, es wird nicht aufgenommen. Demzufolge ist dieser Charakter eines Podcasts natürlich nicht vorhanden. Ich kann das hören, wann ich will. Ja? Bei uns kommt ja der Live-Gedanke eigentlich so gar nicht zum Tragen. Wir sind ja nicht live.
Ja, aber auch zwei Sachen. Genau, ich hätte Angst, dass dann rauskommt, dass nur Erik und Alex uns zuhören und es sind nur 4 Leute nachher im Podcast. Ja.
Ich glaube nicht, dass die uns zuhören.
Ich meine, Alex hat keine Zeit. Okay. Nein, grundsätzlich das und was die Jungen von Netzpolitik.org gesagt haben, denen fehlt so ein bisschen quasi das Interaktive danach. Also das ist tatsächlich, was die jetzt wohl machen werden. Die machen einen ganz normalen Podcast und sie bieten dann der Hörerschaft quasi die Möglichkeit, nach dem Podcast, der eventuell auch live aufgeschaltet, dann quasi auf Clubhouse zu wechseln, um dann dort auch interaktiv mitzudiskutieren. Also ich hatte auch nochmal überlegt.
After-Show-Party.
Genau. Ob wir nicht tatsächlich damit wenn der Hype länger anhält, wir unsere Hicknight damit durchführen können, wir einen Live-Podcast machen und die anderen 30 Minuten finden dann im Clubhouse statt. Die Interaktion
hat. Also ich meine, der eigentliche Reiz, den ich jetzt mit unserer Hicknight verbunden hätte, letztes Jahr, wäre ja tatsächlich diese Live-Live-Geschichte gewesen, dass man sich sieht, ja, dass man in einem Raum sitzt. Tatsächlich, Tim Bridloff macht es teilweise auch mit solchen Hörerinnen-Treffen, wo er irgendwo, wenn er in Städten unterwegs ist in Deutschland, dann sagt er, hier, da abends in der Kneipe können wir uns treffen und dann können wir ein bisschen miteinander quatschen, können wir uns kennenlernen. Und das finde ich schon eigentlich ganz cool, oder das fand ich cool an unserer Idee mit der Hicknight. Und ich glaube, wenn diese ganze Situation ein bisschen besser wird, dann ziehen wir das auch live durch und verzichten da auf die virtuellen Räume.
Weil ich es gerade gehört habe, bist du jetzt auch einer der Benutzerinnen, Hörerinnen? Oder ist das jetzt nur, weil das
der Bridloff macht? Genau, der Bridloff nennt das so mit großem I und deswegen habe ich das jetzt exakt so wiedergegeben. Ich störe mich allerdings daran nicht, weder am einen noch am anderen, ehrlich gesagt.
Genau, stört mich auch nicht mehr, fällt es halt noch extrem auf. Und das ist mir gerade auch der Netzpolitik.org, die ziehen das wirklich konsequent durch, also wahrscheinlich ist er das. Spannend. Gut. Also, noch kein Clubhouse für uns.
Ja, aber trotzdem, neues Jahr. Wir haben festgestellt heute, völlig überraschend, es ist schon fast Ende des ersten Monats in 2021 und wir haben noch keinen einzigen Podcast gemacht. Wie konnte es so weit kommen? Aber was noch viel schlimmer ist, diese Geek-Sprechleute haben tatsächlich schon 2 abgedreht. Das ist unglaublich.
2? Ja. Welchen habe ich verpasst?
Vorhin hat der Alex kommentiert bei mir auf Twitter, dass sie schon 2 gemacht hätten.
Okay, dann hat er den wahrscheinlich noch nicht veröffentlicht, jetzt hat er sich verraten. Die machen ja alles, weißt du, alles vorproduziert. Das ist ja alles
nichts. Konserve.
Weißt du, genau. Genau, aber ich dachte ja, nachdem ich den einen gehört habe, das ist so ein bisschen wie diese Neujahrsvorsätze fürs Fitnessstudio. Sie waren jetzt einmal im Fitness-Podcast und für den Rest des Jahres war es das wieder. Wobei ich Hoffnung habe, da sie die Ignite ja jetzt 2 geteilt haben, und das ist ja immer das, was die Jungs so magisch anzieht, die Ignite, müsste es rein theoretisch den Output verdoppeln, wenn es 2 Ignites gibt.
Wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall werden wir wieder unsere Pace hoffentlich halten dieses Jahr. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Jetzt haben wir die ersten 4 Wochen haben wir gar nichts gemacht.
Ja, aber ich habe schon gesehen beim Erstellen unserer News, wie unterschiedlich wir 2 doch sind.
Ja, wieso?
Das fängt bei dir mit lauter Security-Zeug an und ich habe hier so fancy Teams-Kram. Lass uns mal einsteigen. Emotet, da weißt du wahrscheinlich mehr als ich.
Ja, lustige Geschichte. Nach Jahren des Wütens wurde dieses große Botnetz jetzt eingestampft sozusagen in der Zusammenarbeit von Europol. Mehrere Cybereinheiten, auch unter anderem Deutschland, hat sich da beteiligt an der Aktion und hat da Server in Niederlande und der Ukraine, glaube ich, beschlagnahmt, hat Gebäude gestürmt. Gibt sogar Videos dazu auf YouTube.
Und ja, mein Ukrainisch ist nicht gut genug. Ich habe versucht, das zu gucken, überwiegend, weil Twitter Bilder davon postet, dieser ganze antike Hardware, die da rumliegt.
Das ist unglaublich, ne? Der Server hatte sogar ein Diskettenlaufwerk.
War das echt? Also ich dachte ja irgendwie, das ist vielleicht irgendein Scam. Ist es wirklich das, was Emotet ausmachte? Oder weil Botnetz klingt ja jetzt nach mehr als dieses eine Büro in der Ukraine.
Nö, das scheint schon echt gewesen zu sein. Also es gab mehrere Kommentare. Der eine hat gemeint, meine Rechtfertigung dafür, dass ich für meinen Job jetzt irgendwie die neueste Hardware brauche, ist irgendwie gerade verloren gegangen. Ja. aber ich kann mir natürlich vorstellen, irgendwie hat es mich so ein bisschen an Matrix erinnert, weißt du, wenn sie so die alte Technik da irgendwie wieder ausgraben und irgendwie die Kabel durch den Staub gelegt werden und so. Also ich fand es eigentlich ganz, ganz interessant zu sehen, was da in den verstaubten Kammern stand. Das Interessante an Emotet war ja, dass sie im Prinzip damit jetzt selbst in dem Sinne gar keinen Schaden angerichtet haben. Das heißt also, sie haben nur die Zugänge. Sie haben also Rechner gehackt, Schwachstellen gescannt und dann entsprechend gehackt mit ihren Tools oder automatisch hacken lassen. Und dann, wenn sie sozusagen eine Shell darauf hatten, wenn sie also einen Zugang auf diese Rechner hatten, haben sie den Zugang verkauft an die anderen Kriminellen, sagen wir es mal so.
Die anderen Kriminellen, okay. Spannend. Das heißt, die Heise kann sich jetzt freuen, dass ihr Domain-Controller wieder sicher bleibt für die Zukunft.
War das Emotet, ja?
Ja, das war Emotet. Das war zumindest, glaube ich, da eine offizielle Deutsche, der das bestätigt hat und dann, glaube ich, viel Kapital rausgeschlagen hat, weil sie dann Schulungen dazu angeboten haben, die Sicherheit macht.
Ja, gut, ich meine, der nächste Emotet kommt natürlich, ist nicht weit, sage ich mal. Gibt verschiedene Nachfolger. Ich glaube nicht, dass man da jetzt dagegen gefeit ist, nur weil man jetzt kein Emotet mehr hat in der Welt.
Aber auf einem ganz anderen Level, weil du gerade die ganz bösen Buben erwähnt hast, das ist SolarWinds.
Ja, das ist echt traurig.
Ist das gehypt?
Das ist schon so. Also vor allem, wenn man auch überlegt, was da irgendwie an Geld drin stecken muss in diesem Angriff. Das kann nicht anders sein. Ja. Und vor allem ist es halt so ein bisschen traurig, weil wir, machst du ja auch, unseren Kunden immer erzählen, hey Leute, schaut, dass ihr die neuesten Updates installiert. Das ist das Wichtigste. Da habt ihr schon mal die halbe Miete. Das ist unabdingbar, immer auf den neuesten Updates zu sein. Und wenn du das jetzt halt gemacht hast mit dieser Software SolarWinds, dann warst du halt trotzdem verloren, weil dann hast du dir das Backdoor eingespielt mit der neuesten Version. Das heißt, es ist so eine Supply Chain Attacke gewesen, bei der man also den Zulieferer gehackt hat und sich da in die Bits reingehängt hat und das wirklich auch auf eine sehr clevere Art und Weise gemacht hat. Also die haben sogar versucht, in dem Source-Code von SolarWinds die gleichen Nomenklaturen zu verwenden, ja, die gleichen Art und Weise, wie eine Funktion aufgebaut wird, ja, das gleiche Naming-Convention und so weiter, dass das auch beim Drüberscrollen eines Entwicklers nicht auffällt, dass da plötzlich ein anderer Code drinsteht. Ja.
Krass, okay. Das heißt, es geht eher auf so ein Kaliber Stuxnet von früher?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob man das vergleichen kann, weil bei Stuxnet sind ja schon echt ein paar krasse Geschichten gewesen. Da hieß es ja.
Also es war einfach gut gemacht, aber weil genau Stuxnet, das war für mich bisher so der größte Deal von Hardware und Kram, was da wohl alles involviert war.
Hat man da nicht sogar von AirGap gesprochen irgendwie?
Das ist, genau.
Also einmal AirGap, ja, also zwischen zwei Rechnern, die eigentlich nicht physikalisch verbunden sind, wurde, glaube ich, was übertragen, wenn ich es recht weiß. Und dann weiß man ja von Stuxnet auch, dass da auch spionagetechnisch einiges gelaufen sein muss, um da überhaupt die Leute da reinzubekommen, ja, in jahrelanger Vorbereitung. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein anderes Kaliber, wenn man da die Gesamtoperation sich anschaut. Aber jetzt natürlich so vom Ausmaß her ist es für unsere Industrie ist es schon jetzt ein größerer Fall auf jeden Fall, auch wenn man sich die Beteiligten anschaut oder die Firmen anschaut, die da betroffen waren, FireEye, Microsoft, ja, große Institutionen in Amerika. Da ist es schon natürlich eine größere Geschichte, auf jeden Fall.
Okay. Das heißt, die Lektion, die wir gelernt haben, jetzt Auto-Update ausmachen.
Ganz genau, so darf es nicht sein. Das ist exakt das, was diese Schlussfolgerung ist natürlich völlig falsch. Wir müssen natürlich davon ausgehen und müssen uns auch zu einem gewissen Teil darauf verlassen können, dass das Updates vertrauenswürdig sind. Und sicherlich kann man da auch Und da wird auch sicherlich einiges passieren. Ich glaube, die großen Hersteller werden sich da in Zukunft noch ein bisschen mehr überlegen, um da sicherzustellen, dass die Updates, die sie von Third Parties bekommen, dass die entsprechend bessere Qualitätskontrollen durchlaufen müssen.
Ist ja auch im Endeffekt tatsächlich, wenn ich dabei bin, irgendwo wenn Pentests gemacht, wenn Software gecheckt wird, dann ist ja auch das, oder auch wenn man Podcast hört, Netzpolitik auch, die haben ja zum Beispiel die PC-Wahl-Software getestet und gesagt, ja, das ist eine der häufigsten Einschleusvarianten, ist über die Update-Variante. Wenn die schlecht gemacht ist und du kannst dieses Ding hacken, jetzt war das nochmal ein ganz anderer Level, weil sie ja nicht die Update-Infrastruktur gehackt haben, sondern ja, die bestehende einfach genutzt haben, um ihren Code durchzuschleusen. Aber wenn du überlegst, wie heute Programmierung funktioniert, und das gab es ja in der Vergangenheit auch immer wieder, dass irgendjemand in der Kette quasi ein NuGet-Paket oder ein NPM-Paket, das heißt das, was quasi aus der Software heute besteht. Es schreibt ja keiner mehr alles selber, sondern wir klicken uns ja Software zusammen. Und den Part quasi, um mit der Datenbank zu regeln, den kriege ich daher. Das CSV zu schreiben, das kriege ich daher. Und ja, wie du sagst, das ist die Supply Chain. Wir klicken uns das heute alles so zusammen. Dadurch kann natürlich ein massiver Schaden entstehen.
Aber dieser Initial Access ist eigentlich nur die halbe Geschichte. Der zweite Teil der Geschichte ist dann, wie sie dann für Persistence gesorgt haben, welche Technologien sie sonst noch ausgenutzt haben. Also da hat die Defender-Fraktion, die Blue-Team-Fraktion hat einiges gelernt, was man da in Zukunft besser monitoren muss, um eben auch mitzubekommen, dass sich irgendjemand da im Unternehmen Platz gemacht hat und festgesetzt hat. Da hat man ja dann versucht, und da wird man später noch ein bisschen drüber reden, da hat man ja versucht, auch im Azure AD, in Applikationen, Situationen zu schaffen, aus denen man nicht mehr rauskommt, ja, registrierte Applikationen zu manipulieren. Und da gibt es schon ganz viele neue Detektionsregeln, die genau auf diese Punkte, die da aufgefallen sind, jetzt reagieren. Also es muss schon auch nicht wirklich Neues dabei gewesen sein, aber man hat da noch nicht so viel Wert darauf gelegt, solche Sachen zu monitoren in der Vergangenheit. Ja.
Mhm. Krass. Genau, damit wir auch hinkommen an den Punkt, müssen wir, glaube ich, bei den News ein bisschen Gas geben. Over KI hast du als Stichwort reingeschrieben.
Ja, du, das ist mir die Woche aufgefallen, als ich auf eine E-Mail geantwortet habe. Ich weiß nicht, ist das neu?
Auto-Completion meinst du?
Du weißt da bestimmt schon mehr darüber. Nee, du kannst jetzt, wenn du antwortest, kriegst du schon so drei Vorgaben oder sowas.
Meinst
du
das? Das meinte ich, genau.
Okay.
Ja. Das gibt es ja auch schon Teams schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Tab-Feature ist, aber im Endeffekt, dass er das macht und das, was wir ja potenziell auch von jeder Mobile-Tastatur kennen, dass der genau weiß, was du gerade tippen willst. Das kommt jetzt ja, glaube ich, genau in Over und irgendwann soll das tatsächlich sogar in Outlook landen.
Ja, aber das sind ganze Sätze, ne? Das ist nicht nur ein Wort, sondern das sind ganze Sätze. Mhm. Also der schlägt dir im Prinzip eine Antwort vor.
Da scheint Microsoft tatsächlich jetzt wirklich als Anbieter reinzugehen, weil in Teams ist es genau dasselbe. Da kommt eine Message rein und du kriegst dann direkt zwei, drei Optionen für Antwortsätze. Also nicht nur ein Ja, Nein, sondern ein Ja, den Termin können wir machen oder sowas raus. Also tatsächlich schon deutlich intelligenter. Das heißt ja, KI
kommt da jetzt langsam ans. Aber wie geht's dir damit, Marco? Jetzt mal ganz ehrlich, ich fühle mich da ein bisschen schlecht dabei. Also das ist so diese LinkedIn-Geschichte.
Weil die Vorschläge besser sind als deine eigene Antwort,
oder? Das ist so ein bisschen diese LinkedIn-Geschichte. Der Marco Scheel hat Geburtstag. Gratuliere ihm und dann kriegst du da zur Auswahl herzlichen Glückwunsch, Ausrufezeichen. Weißt du? Und dann denke ich mir immer, hey, sag mal, ich gebe mir gar keine Mühe. Ich drücke da einfach nur auf den Knopf und ist es nicht ein bisschen respektlos? Also irgendwie fühle ich mich da schlecht dabei. Und das färbt auch so ein bisschen in diese automatischen Antworten von E-Mails rein.
Ich habe es ja jetzt noch gar nicht tatsächlich getestet an der Stelle. Ich kann gar nicht sagen, wie das ist. Ich würde erwarten, wenn du dann fachlich, inhaltlich doch wirklich antworten musst, hilft es dir nicht mal wirklich weiter. Mhm. Wenn du gerade wieder am Advanced Hunten warst und möchtest da Feedback geben, da werden sie dir nicht viel Vorschlag machen können. Ich fand es jetzt eher tatsächlich, als du es gerade nochmal sagst, nochmal relativ spannend, was es potenziell bedeuten kann. Wir haben gerade über Stuxnet, über SolarWinds geredet, wenn du jetzt mal überlegst, wenn du die KI-Engine hackst. Ich weiß nicht, wer Mark Rosinowitz, ich glaube, erstes Buch gelesen oder gehört hat. Da ist ja genau das dann auch drin, dass sie quasi in Word-Dokumenten im Verteidigungsministerium oder so beim Schreiben, beim Speichern, der hat das Richtige geschrieben, hat gesagt, nee, der Iran hat keine Atomwaffen. Und beim Speichern, bevor er den Bericht losgesendet hat, hat er Worte geändert. Mhm. Ja, das kann ich mir natürlich hervorragend vorstellen, dass die KI, die schon dahin leitet, entsprechend biased zu antworten, Ja, nicht ohne. Also noch spannend, was da rauskommt. Aber du antwortest jetzt nur noch so, oder wie?
Ich habe mal damit angefangen. Es wird ja auch nicht jedes Mal bei jeder Antwort angeboten. Ich weiß nicht genau, wie da die Kriterien sind. Vielleicht findet er manchmal nichts, was er antworten könnte. Ich habe jetzt immer wenn ich der Caro antworte auf irgendwelche Mails, dann wird mir das angeboten. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Sitze ab und zu neben, ich enthalte mich des Kommentars.
Na gut, Marco, du hast auch ein paar Themen aufgeschrieben. Zum Beispiel ist SharePoint OneDrive Merge Center. Na, erzähl einfach,
was es ist. Genau.
Du schreibst dir irgendwelche kryptischen Stichworte in die Shownotes.
Man muss nur lesen. Merged Admin Center. Sie haben jetzt quasi das SharePoint und OneDrive Admin Center zusammengelegt. Habe ich euch verlinkt. Gibt noch ein paar andere Features dazu. Wie gesagt, einige warten schon mal darauf, kommt unter anderem daraus, dass wenn du Stand heute, glaube ich, Global Reader bist, kannst du zum Beispiel das OneDrive Admin Center nicht einsehen. Das heißt, in meinen Tenant Reviews, die ich in letzter Zeit immer wieder mache, fehlen mir Infos und ich muss einen Global Admin bitten, mich da zu unterstützen. Von daher, das ist, finde ich, generell erstmal positiv. Was ich viel spannender finde, ist die nächste News, es sei denn, du hast dazu Fragen.
Ich würde mich melden.
Genau, das ist mir heute nochmal aufgefallen und tatsächlich, da hatte der Kunde auch recht. Es gibt ja jetzt quasi eine neue Region, Germany, in dem Office 365 angeboten ist. Wir sind mit unserem Tenant drin. Der alte Tenant ist es noch nicht drin. Und alle, die tatsächlich in den deutschen Tenant mit ihrem Bestandstenant wollten, die müssen bis zum 30.04.2021 tatsächlich den Antrag stellen. Ich habe euch das nochmal verlinkt. Weil wenn man jetzt hier und da den einen oder anderen Artikel liest, ich habe mich selber davon fehlleiten lassen, dann klang das so, als würde das bis 2023 gehen. Das ist aber falsch. Den Request für den Move musst du tatsächlich jetzt bis April stellen. Mhm. Ja? Wenn du das nicht machst, bleibst du für immer in der Region, in der du bist, oder du machst eine Cross-Tenant-Migration. Wenn du jetzt wirklich von Europa nach Deutschland migrieren willst, dann kannst du den Request machen. Und der 2023-Termin, das ist das, wenn sie dir garantieren, dass deine Migration abgeschlossen ist. Ich nehme an, für kleinere Tenants soll es ein bisschen schneller gehen, aber die rechnen tatsächlich damit, dass natürlich, wenn größere Tenants da sind, das passiert. Falls es jemand von euch schon mal gemacht hat da draußen, gerne mal Feedback, gerne per Twitter. Meine Frage der Kunde hat mich heute gefragt, ob das reibungslos funktioniert. Hm. In meinem guten Consultant-Dasein habe ich natürlich gesagt, habe ich keine Ahnung, aber ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich wie ein Multigeo. Da gibt es eigentlich auch keine Unterbrechung. Also ich habe versucht, da ein bisschen zu beruhigen. Ist auch meine Meinung, aber man weiß es nie. Und wenn sie sich so viel Zeit lassen, dann kann ich mir auch noch vorstellen, die können dir ja nicht sagen, hey, mach übrigens mal 3 Tagen dein Tenant dicht, wir schaufeln das Ding gerade nach Deutschland.
Also du hättest jetzt gerne Feedback per Twitter, falls schon jemand mal den Move gemacht hat und da Erfahrungen gesammelt hat.
Genau. Gibt es nämlich seit November, ist der Request offen, kann man den stellen. Und wie gesagt, die Deadline, die ihr einhalten müsst, wenn ihr euren Euro-Tenant quasi nach Deutschland bewegen wollt, das setzt eine deutsche Rechnungsadresse oder Unternehmensadresse voraus, dann wärt ihr da in der Lage, das noch bis April zu tun und danach ist es vorbei.
Cool. Sag mal, Marco, diese Kopfhörer, die du da aufhast, sind das Apple-Kopfhörer? Sind das die neuen Apple-Kopfhörer?
Habe ich dir nicht am Anfang erzählt, was für ein Billigheimer ich bin?
Ja, aber du hast neue Kopfhörer, ne? Du hast neue Kopfhörer.
Ich habe von Logitech mir welche von der Firma kaufen lassen. Du siehst, wie billig ich wirklich bin. Mhm. Das sind aber meine UC-Headset. Und tatsächlich habe ich mir das neue Apple-Headphone, wie heißt das? Air Max?
Ja.
Nee, das sind Schuhe von Nike, oder?
Nee, doch. Die heißen
so. Doch?
Die heißen so.
Okay.
AirPods Max.
Jetzt bin ich doch glatt durcheinander gekommen. Weil ein paar Air Max hätte ich dann vielleicht doch noch hier. Und? Du hast schon vorbestellt.
Nee, aber ich fand es irgendwie lustig. Ich habe tatsächlich im ersten Moment gedacht, es wäre eine Parodie, ganz ernsthaft. Weil ich habe dann auch gleich bei den ersten Fotos habe ich dann auch diese Handtasche gesehen, die so ein bisschen aussieht wie so eine Handtasche, in denen man solche ganz kleinen Hunde transportiert. Kennst du den, weißt du?
Ja, das war jetzt freundlich formuliert. Weißt du, was andere das als Vergleich nehmen?
Sag mal.
Es sieht aus wie ein Büstenhalter.
Ja, also ist schon ein interessantes Design. Sie wurden aber gelobt, also der Spiegelartikel damals jedenfalls hat die Kopfhörer, die Qualität sehr gelobt. Ist aber kein Schnäppchen, wie ich gelesen habe.
Die Qualität meines iPod Airs, meines iPad Airs auch gelobt. Das muss man Apple immer sagen. Und genau, ich habe verschiedene Tests gelesen. MKBHD, YouTuber, ist da auch immer ganz weit vorne. Mhm. Der ist auch total begeistert und sagt, naja, das ist das Beste, was du so im Consumer-Bereich kriegen kannst. Besonders, wenn du im Apple-Ökosystem bist. Dieser ganze Hype um, er hat keinen Ausschalter und Co., das hat sich ja wieder gelegt. Es ist auch alles nicht so dramatisch. Da merkt man, dass Apple oft einfach Entscheidungen trifft, die beim ersten Hingucken dämlich aussehen, aber dann tatsächlich irgendwie ja, in der Realität keine Rolle mehr spielen.
Jetzt sticht mir da eine News ins Auge auf unserer Liste und ich stelle fest, warum haben wir das nicht gleich am Anfang gesagt? Das ist ja überhaupt die News schlechthin, Marco.
Du meinst unsere neue Webseite?
Genau.
Bombastisch, genau. Ich habe nochmal Hugo bemüht. Das haben wir nicht outgesourced. Hugo heißt der Static Website Generator, den ich auch für meinen Blog verwende. Und mich haben die 99 Euro, das wird jetzt das Thema der ganzen Sendung, so angefuchst, um auf WordPress da so ein Ding zu hosten. Und du hast dir total viel Mühe gegeben.
Du kannst deine schwäbischen Wurzeln kannst du einfach nicht verbergen, Marco.
Genau. Und wir haben die Webseite neu gemacht. Du hast verlinkt, wir hosten das Ganze quasi jetzt auf GitHub, GitHub.io. GitHub Pages sind es dann, genau, GitHub.io ist die Domäne. Haben wir mal ein bisschen gemacht, wir haben jetzt unseren RSS-Feed damit drauf und ich finde, es sieht ein bisschen cleaner aus und wir kommen nicht in die Verlegenheit, dass da plötzlich jetzt wieder Werbung auftaucht. Mhm. Wir haben sogar, wir haben es ein bisschen responsive sogar hingekriegt auf dein Feedback. Es gibt immer noch Verbesserungen, aber für den Moment finde ich es good enough.
Ich danke dir. Aber ich finde, es sieht super aus, ist klasse geworden und ist ein schönes Update. Schaut es gerne mal an und gebt auch da
careless,
Feedback.
Carelessinthecloud.com, genau, falls es nicht offensichtlich ist. Weißt du aber, welche News wir tatsächlich nicht drauf haben? Ich weiß, ich will nicht alles derailen, aber es gibt noch eine News, die wir nicht drauf haben. Über sowas reden wir eigentlich immer.
Erzähl.
Tesla. Tesla hat zwei seiner Modelle ein Remodel gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Nee.
Ist dramatisch. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel dran geändert. Und das, was einem am meisten ins Auge springt, ist ein Lenkrad, das kein Lenkrad mehr ist. Also doch, es lenkt noch, aber es sieht halt eher aus wie in so einem Fighterjet. In den futuristischen Autos halt nicht mehr rund, sondern eher rechteckig. Mhm. Es gibt keine Wischer-Taste mehr, weil das macht die AI. Ne? Also wenn du dir Gedanken um deine Text-Prediction machst, mach dir lieber Gedanken, ob das Ding blinkt, wenn du es willst. es gibt wohl auch gerade für den europäischen Markt, und das wäre hier gar nicht zugelassen, gibt es wohl auch einen mit Blinker und einem runden Lenkrad. Aber sie haben da wohl tatsächlich eine ganze Menge reingesteckt und das Model X, das heißt das mit den Flügeltüren, der Geländewagen, mhm, und das Model S aktualisiert. Wieder krassere Reichweite. 1000 PS, mhm, bis 1200. Jetzt drei Motoren, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll, ob ein Rad sich nicht dreht.
Okay, das heißt, wenn du beim X-Modell dann die Flügeltüren offen lässt beim Fahren, dann kann es sein, dass du abhebst, oder?
Genau, so stelle ich mir das vor. Ich bin sicher, die KI schützt dich davor und wird das vorher für dich schließen.
Ja.
Nee, fand ich tatsächlich ganz spannend, weil ich habe nur auf Twitter ein paar Bilder gesehen und dachte so, pff, okay, aber muss wohl tatsächlich jetzt wieder ein größeres Ding gewesen sein, was sie da gemacht haben.
Ja, apropos viel Geld, Microsoft hat jetzt tatsächlich, da gab es kürzlich ein neues Announcement, 10 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das klingt erstmal nicht überraschend, aber nur mit dem Bereich Security. Ja, man zieht es natürlich dann gleich für den Vergleich her, von wegen Microsoft ist keine Security Company und so weiter. Mhm. Wobei man sich jetzt natürlich fragen kann, bedeutet das, dass man viel Security-Software verkauft, dass man eine Security-Company ist. Aber zumindest mal ist es schon ein extremer Anstieg, ich glaube um das Vierfache seit dem letzten Jahr, was man da an Umsatz gemacht hat.
Hand aufs Herz, wie viel Prozent sind von deinem CSOC?
Ja, das ist unbedingt zu erwähnen. Also ich glaube, wir waren auch mit auf der Announcement-Liste.
Ich bin sicher, wir treiben mit unseren Angeboten den Kunden gerade so in das Angebot rein, dass es ja alles da endet. Na gut, dann nicht. Wollen wir weitermachen? Das war's, 10 Milliarden im Security-Bereich.
Das war's.
Sehr gut. Ich habe mal wieder geblockt. Und zwar hat Microsoft ein Announcement gemacht und das wollte ich hier nochmal ganz kurz unter die News packen. Ich weiß gar nicht, ob du das nicht auch nutzt. Viele, also der Olli Kittelbach nutzt das zum Beispiel. In Teams gibt es die Möglichkeit, einen Incoming Webhook zu konfigurieren. Das ist quasi, um die User zu nerven, kann ich eine Nachricht in den Kanal einstellen. Das heißt, wenn irgendwo, keine Ahnung, im System Center beim Olli das Windows-Image fertig kompiliert wurde, dann kriegt er eine Post-Nachricht und dann weiß er, mein Image ist fertig. Ja, also,
nein? Sag mal, oder, was ist heute los mit dir, Marco?
Das ist gut, das ist der erste. Wir haben jetzt fast einen Monat nicht gepodcastet.
Nee, hast jetzt, das sind aber doch Dinge, die der Olli macht. Der Kieselbach nutzt es tatsächlich oder war das jetzt alles eine erfundene Geschichte?
Ich glaube, das mit dem System Center, das war erfunden. aber tatsächlich, tatsächlich sind die Incoming Webhooks super beliebt, gerade für diese Automation-Szenarien. Du hast irgendwo was am Laufen, ein Skript, ein Azure Runbook und jetzt geht es immer darum, okay, jetzt will ich eine Mail schreiben, damit ich weiß, es ist fertig. Und die modernere Variante ist jetzt tatsächlich einfach der Incoming Webhook, wenn er in dem Tenant zur Verfügung steht. Und dann kannst du da ein bisschen JSON hinschicken. Das ist völlig unauthentifiziert, also von der Security-Seite her. Nicht also, so toll.
Wir machen das auch im CISOC. Der Justin hat uns da eine Applikation gebaut, die das tut.
Rate mal, von wem er den Tipp hat.
Aha.
Rate mal, warum ich ihn geadmentioned habe bei unserem internen Post, dass man da mal drüber nachdenken sollte. Aber genau, das ist halt so wirklich so eine ganz einfache Sache, die, glaube ich, tatsächlich auch Mehrwerte bringt. Und der Justin hat es, glaube ich, tatsächlich auch ziemlich auf die Spitze getrieben, das Ding auszuformulieren. Hatte mir irgendwann mal ein kurzes Demo gezeigt. Das war schon krass, wie weit er da gegangen ist. Aber weißt du, das ist halt so ein ganz unscheinbares Ding. Da gibt es jetzt eine Änderung. Microsoft ändert die URLs. Ja? Und das ist halt eben das, was für euch da draußen eben wichtig ist. Das findest du tatsächlich auch fast in jedem dritten Blogpost zu irgendeinem Power Automate. Ja, am Ende, statt eine Mail zu schreiben, posten sie jetzt alle in Teams. Die hören auf zu funktionieren am 30. Und zwar die ihr vor dem 10. Januar 2021 erzeugt habt. Das heißt ganz frisch. Alles, was davor ist, hat quasi eine URL, die einfach nur outlook.com hat. Und es fehlt der Tenant-Name. Und die neuen URLs könnt ihr darin erkennen, dass der Tenant-Name da drin steht. Und ihr müsst die tatsächlich neu generieren. Das heißt, es reicht nicht nur in Teams, das habe ich euch in dem Blogpost beschrieben, da drauf zu klicken, sondern ihr müsst auch noch alle eure Skripte, die ihr verteilt habt, vielleicht sogar bei Kunden implementiert habt, da müsst ihr rein, da wo der Webhook called wird, wo dieser Parameter drinsteht, der die URL angibt, das müsst ihr tatsächlich aktualisieren, weil sonst hört ab dem 30. April, so ist die aktuelle Aussage, wenn Microsoft nicht zurückrudert, hört das auf zu funktionieren.
Also ich finde es schon interessant. Früher, weißt du, als noch alles on-premise war und man eine Domäne in die nächste migriert hat, dann oder einen File-Server auf den nächsten, dann musste man sich halt damit auseinandersetzen, dass es irgendwelche Referenzen in Excel-Files gab, die auf andere Excel-Files eben referenziert haben und dann eben nicht mehr funktioniert haben, nachdem sie umgezogen worden sind. Diese Art der Probleme haben sich jetzt sozusagen in die Cloud weiterentwickelt. Und münden jetzt in solchen Spielereien da.
Genau. Und man muss ja auch sagen, das ist ja quasi der billige Ausweg mit den Incoming Webhooks. Man könnte das auch richtig programmieren. Fairerweise muss man sagen, dass es Microsoft einem sehr, sehr schwer macht, einfach mal eine Message in ein Team abzusetzen. Die Graph API bewegt sich jetzt gerade dahin. Aber einfach mal nur zu sagen, sagt mit dem Team einfach mal kurz Hallo. Der Prozess ist fertig. Du hast einen neuen Gast. Ich wollte den hier einen Welcome machen. Das sind alles Sachen, da braucht man sehr, sehr viel Code für. Und da ist natürlich so ein völlig anonymer, die URL ist kryptisch, nicht einfach zu erraten. Aber dann ist das natürlich eine sehr charmante Lösung. Und ja gut, irgendwann hat man mal Pech und hat auf das falsche Pferd gesetzt und muss dann halt nochmal ein bisschen arbeiten.
Ja, dann hast du noch das Thema Unified Labels mit SharePoint Sharing.
Auch nur eine kurze Info im Endeffekt. Genau, es geht darum, dass wir im Unified Labeling für Groups und Teams, können wir ja schon lange jetzt regeln, dass Gäste erlaubt sind oder nicht. Und jetzt kommt das Letzte, was wir noch brauchen, quasi um tatsächlich bei sehr vielen Kunden die Basisanforderungen mit Out-of-the-Box-Möglichkeiten zu liefern. Das heißt, wenn du eine Group anlegst, ein Team anlegst, kannst du mit der richtigen Klassifizierung jetzt steuern, ob auch das SharePoint Sharing ausgeschaltet wird. Mhm. Nicht nur, dass ein Gast ins Team eingeladen wird, sondern dass du da irgendeine Datei an den externen teilst. Das ist jetzt quasi darüber regelbar. Bin ich super happy und auch die Kunden finden das ganz hervorragend, weil sie dann tatsächlich auch weniger Custom-Lösungen brauchen.
Also ich kann pro Datei sagen, ob die mit einem externen geteilt werden darf.
Genau, muss ganz gucken. Genau, Unified Labeling, AEP ist ja sehr dateiorientiert. Ich bin weniger dateiorientiert, ich bin gruppenorientiert. Es geht um Groups, das heißt, ich kann eine Gruppe labeln. Mhm. Und es ist das, was da geregelt wird, dass alles, was in der Gruppe abgelegt wird, dann nicht mehr teilbar ist, okay, oder sogar anonym teilbar ist. Mhm. Der AEP-Kram, das war schon immer so, das war durch Berechtigung geregelt. Da hat das momentan noch nichts mit zu tun.
Okay. Ja, dann kommen wir zu deinem Thema, Marco. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Automation, hast du auch einen Blogpost drüber geschrieben?
Habe ich auch einen Blogpost gemacht. Der eigentliche Grund, warum ich das aber nochmal sagen wollte, ist für alle meine Freunde. Ich weiß, sie sind zahlreich, die Hörer, die SharePoint machen und SharePoint eben auch administrieren. Da gibt es die SharePoint Online PowerShell. Ja, das ist quasi ein Commandlet, das Microsoft für die SharePoint-Administration bereitstellt. Und darauf aufsetzend gibt es von Microsoft wiederum diese PNP-PowerShell, die erweiterte Funktionen anbietet. Die sind super häufig verwendet bei den ganzen Admins, die Automation machen. Der Hinweis, der jetzt hier nochmal kommt, ist, das Ding wird quasi abgeschaltet. Ja, das heißt, es wird ersetzt durch ein neues Modul, nennt sich jetzt rein PNP.SharePoint. Und das hat für mich nochmal zum Anlass genommen, einfach da nochmal über die verschiedenen Scripting-Module zu gehen und einfach auch da nochmal zu sehen, genau wie bei dem Webhook, weißt du, irgendwann hört das auf, du hast deine Automation gemacht, in der Cloud reicht es nicht mehr, wir müssen weitermachen und uns quasi auch damit auseinandersetzen. Der spezielle Part hier ist jetzt relativ stressfrei, weil die ganzen Commandlets kompatibel sind, aber, und das wird viele dann freuen zu hören, das neue SharePoint-Modul zum Beispiel ist jetzt eben auch .NET Core Ready. Weißt du, was das bedeutet für ein PowerShell-Modul?
Dass es auch auf anderen Plattformen läuft.
Genau, auf anderen Plattformen oder selbst auf der Windows-Plattform, eben auch auf der PowerShell 7, meine bevorzugte PowerShell. Mhm. Das bringt mich momentan immer zur Weißglut, wenn ich immer wieder feststelle, ich bin im falschen Terminal. Ich will Azure AD managen und aha, das geht in der Core noch nicht. Mhm. Dann musst du wieder die andere PowerShell öffnen. Also Microsoft arbeitet daran, das Ganze quasi cross-Plattform zu machen und jetzt tatsächlich uns das Leben ein bisschen einfacher zu machen. In dem Umfeld arbeitest du mit verschiedenen PowerShells im Security-Bereich, Defender?
Tatsächlich schreibe ich gerade ein größeres PowerShell-Skript, eine größere Lösung und habe angefangen, die in 5 irgendwas zu schreiben. Und habe dann eigentlich ehrlich gesagt zum ersten Mal angefangen, mich mit diesen ganzen Versionswustern nochmal zu beschäftigen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich, portiere kann man nicht sagen, ich musste da nicht viel anpassen. Der Funktionsumfang ist ein bisschen reduziert an Richtung 7, aber im Grunde genommen ist das das Pferd, auf das man setzen sollte und ich habe dann jetzt umgebaut auf 7 und das ist jetzt meine Default PowerShell. Wenn ich mein Windows-Terminal starte, dann ist meine Default PowerShell jetzt die 7.
Genau. Ich habe das mittlerweile auch gemacht. Ich habe euch dann zusätzlich nochmal meinen zweiten Blogpost verlinkt. Da geht es nämlich darum, dass ich eine Azure AD Application erzeuge. Und eben genau damit, und das leitet dann ja auch gleich in dein Thema über, das heißt, ich wollte im Azure AD eine Anwendung anlegen. Das ist immer fehleranfällig, besonders wenn du im Graph 13 Berechtigungen brauchst. Das ein Admin durchklicken zu lassen, ist echter Horror. Und was ich gelernt habe, da bin ich mal gespannt, was da so dein Feedback ist. Wenn ich das mit dem Admin über die Konsole mache, hat er permanent, also über die Azure Portal, hat er permanent Vorbehalte. Oh, Herr Scheel, da steht jetzt aber Directory Rewrite. Oh, das ist ganz schön viel. Wenn ich sage, hier, das ist das PowerShell-Skript, ich habe ihm vorher erklärt, dass da Directory Rewrite All drin ist, dann klickt er auf das PowerShell, führt das aus und ich habe meine Berechtigung, während das in der Oberfläche tatsächlich immer zu vielen Diskussionen führt. Hm. Ob wir wirklich Group Rewrite All auch brauchen? Ich sage, ja, das ist es, das sind weite Reihe Rechte, da haben wir eigentlich drüber geredet. Ist es was dir vorkommt? Also legst du Anwendungen selber an oder ist das ein Bereich, den du noch nicht machen musst?
Ja, doch, wir haben das natürlich im CISOC-Umfeld auch, wo wir auch API-Zugriff auf die Tenants unserer Kunden haben. Und wir haben da aber unsere eigene Multi-Tenant-Applikation mittlerweile.
Habt ihr auch gemacht, ja.
Ja, wo man dann im Prinzip der vertrauen muss. Und dann, wenn wir da dann entsprechend was an den Permissions ändern, an den API-Permissions, dann muss das dann immer wieder consented werden. Ja, das ist dann so ein bisschen die User Experience. Wir haben da so einen URL-Link mittlerweile. Das heißt, der Kunde macht das dann sozusagen in seinem Browser auf, diesen Link. im Admin-Kontext und dann bekommt er so dieses User-Fenster, das du auch bekommst, wenn du ganz normal irgendeiner App konsenten willst. Und da stehen dann die neuen abgedateten Rechte drin oder ich glaube sogar alle Rechte nochmal zusammengefasst drin.
Genau.
Und dann musst du nur auf OK klicken. Aber du siehst im Prinzip, also dieser psychologische Effekt, von dem du gerade gesprochen hast, den du auch im Portal hast, den hättest du da im Prinzip genauso, weil du auch die Liste der Applikation, der Permissions siehst, meine ich.
Und da gibt es tatsächlich einen Weg, und der hat mich doch ziemlich gefuchst, das zu umgehen. Das heißt, selbst diese Hürde dem Anwender zu nehmen, weil genau dieser Dialog, da stehen dann teilweise, ich habe das jetzt für unser neues Realm-Join-Portal gemacht, das will auch eine ganze Menge lesen, zum Beispiel. Mhm. Sind 30, 40 Sachen, die das Ding dann will. Da kriegst du erst schon mal Angst. Tatsächlich kannst du das mit der Azure CLI automatisieren. Also das heißt, wenn du das völlig silent machen willst, dann brauchst du nur die Azure CLI. Das ist tatsächlich so ein Ding, das auch in der Cloud funktioniert. Und da kannst du dann tatsächlich auch den Application Grant aussprechen. Das heißt, du loggst dich dort nur mit dem Global Admin ein und dann kannst du sagen Azure AZ Application Grant. Und dann ist auch dieser Dialog weg. Also das fand ich tatsächlich faszinierend. Das geht mit keiner anderen PowerShell, meinem Kenntnisstand. Und auf dem Blog hat auch noch keiner reagiert und gesagt, das geht doch. Wahrscheinlich hat keiner gelesen, aber vielleicht ändert sich das jetzt. Das heißt, da auf die Azure CLI zu gehen, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Allerdings, um das abzuschließen, das ist wirklich eine CLI, also eine Command Line. Du musst permanent irgendwelche JSONs parsen, nicht irgendwelche .NET-Objekte. Könnt ihr euch im Blogpost mal angucken.
Aber ich würde noch mal was gerne dazu sagen. Also ich finde, das mag zwar eine Hürde sein, für den Kunden da drauf zu drücken, aber genauso soll es schon auch sein. Also der kann sich schon bewusst sein, was er da konsentet. Und ich finde es eigentlich eher gut, dass Leute sich das genau anschauen. Ja, das ist oft unser Problem, auch bei Consent Phishing oder sowas, dass man sich das eben nicht genau anschaut. Ich finde es gut, wenn man sich das anschaut und wenn man sich darüber Gedanken macht und sich dann bewusst wird, was das bedeutet. Ja, und dann auch gegebenenfalls nochmal hinterfragt, Moment, warum ist hier eigentlich Sites Read All oder sowas dabei, dass ich also auf den ganzen SharePoint möglicherweise Zugriff habe. Also ich finde es schon gut, wenn diese Awareness da ist und würde sie eigentlich jetzt auch nicht unbedingt verstecken wollen in den meisten Fällen, weil die Admins haben natürlich mit sehr vielen Applikationen zu tun. Das wird man gleich auch nochmal besprechen. Und da ist es schon wichtig, dass sie jedes Mal hinterfragen, was darf diese Applikation jetzt und wer hat Zugriff auf diese Applikation und damit indirekt auch die Permissions, die Applikation hat. Ja.
Dann lass uns doch gleich in dein Thema einsteigen,
ja,
dass wir noch pünktlich fertig werden, ja.
Du suggerierst, als hätten wir einen Endzeittraum.
Ich hätte Zeitpunkt. Tatsächlich einen Endzeitpunkt. Ah, okay. Ich kann die Kollegen noch 2 Minuten warten lassen am Ende, aber das geht.
Das heißt, ich habe jetzt 2 Minuten, oder?
Nein. Ich lasse die auch noch 5 Minuten nach der vollen Stunde sitzen.
Okay.
Die profitieren ja vom Podcast.
Natürlich. Ich weiß nicht, von welchen Kollegen du sprichst, aber ich bin mir sicher, sie profitieren davon, ja. Gut, also worum geht's? Es geht um Privilege Escalation in der Cloud. Auch da habe ich einen Blogpost dazu geschrieben. Und jetzt erstmal finde ich es recht interessant. Naja, in dieser ganzen Zero-Trust-Diskussion geht man eigentlich so in dem ersten Moment mal, könnte man davon ausgehen, dass es kein Lateral Movement oder solche Dinge mehr gibt. Ja, dass man also sagt, ich besorge mir Rechte von dieser Maschine, von einer höheren Instanz und bewege mich dann als Angreifer da weiter. Aber das geht natürlich in jedem System. Ja, solange das System nicht komplett autark ist, solange es Verbindungen hat zu Systemen, die in einem höheren Security-Kontext arbeiten, wirst du da auch immer irgendwie hinkommen. Ja. Und einen Punkt, auf den ich jetzt hinweisen möchte, und das ist, geht so ein bisschen in die Richtung, von der du gerade sprichst. Wenn ich jetzt, und das ist gang und gäbe da draußen, das tun viele, wenn ich jetzt eine Applikation konsente in meinem Azure AD als Admin, ja, also Beispiel ist hier, der Marketing Manager kommt und sagt, hier, ich möchte da jetzt so einen neuen SaaS-Dienst nutzen, der verschickt Marketing-Mails, so Massen-Mailings oder sowas, und dazu braucht er Zugriff zum Beispiel auf möglicherweise alle Mailboxen, ja, weil es nicht sauber programmiert ist oder weil es noch irgendwelche anderen tollen Funktionen hat. Das ist jetzt unser Beispiel, müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Also diese
ist gar nicht so unrealistisch, wie du gerade tust.
Ja, vermutlich. Also diese SaaS-Applikation hat also Zugriff auf alle Mailboxen bei mir im Unternehmen. Das ist nur ein Klick, ja. Und dann ist dieser Zugriff gegeben. Ja, das ist nicht mehr ganz so kompliziert, wie es vielleicht mal früher war. So, und jetzt ist es so, naja, der Admin, der sagt dann vielleicht ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust, diese Applikation zu administrieren, in Anführungszeichen. Da gibt es ja die Möglichkeit, einen Owner einzutragen. Ach, das mache ich, da trage ich jetzt den Marketingchef ein. Ja? Und natürlich hat der Marketingchef keinen Admin-Account, sondern nur einen normalen User. Also trägt er den normalen User dieses Admin-Accounts, dieses Marketing-Managers ein. So, und da haben wir jetzt schon im Prinzip die Möglichkeit zu einer Privilege Escalation. Wenn der Account, wenn die Identität dieses Marketing-Managers gebrochen ist, dann hat der Angreifer mit dieser Identität die Möglichkeit, diese Registered App, diese SaaS-App, zu modifizieren, da ein neues Secret einzuspielen, weil an das andere, an das alte, kommt er nicht mehr dran, aber er kann Neues generieren und kann dann mit Hilfe von diesem Secret auf alle API-Permissions zugreifen, die diese App-Registration hat. Also mit anderen Worten.
Das ist immer wichtig.
Er hat Zugriff auf alle Mailboxen. Ja?
Genau, und das ist immer das Entscheidende im Endeffekt. Er kann rein theoretisch die Permissions, die diese App haben soll, auch verändern. Nur es gehört immer der Consent dazu. Das heißt, er kann die Anwendungsberechtigungen, die schon da sind, vollständig nutzen und natürlich dann eben auch malicious. Aber er kann natürlich auch diese erweitern und je nachdem, wie das Unternehmen eingestellt ist, weiß nicht, ob du das noch hattest, kann er natürlich auch Applikationsberechtigungen hinzufügen und wenn er dann den User zum Consenten kriegt, weil es eine Delegate Permission ist, kann er sich natürlich auch dort noch weitere Rechte holen und plötzlich halt auch noch ein File Read Write All kriegen für den User, der gerade angemeldet ist. Also das ist tatsächlich so ein Ding, das war mir lange Zeit auch nicht klar, was da quasi für ein Sicherheitspotenzial drin steckt.
Ja, und jetzt ist es so, dieser Use Case, den ich da angefangen habe zu beschreiben, dass man den Marketing Manager da zum Owner macht. Jetzt müsste man ein bisschen weiter ausholen, das mache ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal von.
Dafür gibt es ja den Blogpost.
Dafür gibt es den Blogpost. Aber gehen wir davon aus, dass es einfach zwei Objekte gibt im Azure Active Directory: einmal die App Registration. Und es gibt den Security Principle, die Enterprise-Applikation dazu. Ja? Und das Problem ist meines Erachtens nur, dass diese Funktionalität, die man da gerne hätte als IT-Administrator, dass der Marketing-Manager nämlich selbst entscheiden kann, wer hat Zugriffsrechte auf diese Applikation, die wird auf dem Security Principle, also auf der Enterprise-Applikation gemacht. Und deswegen muss der Marketing-Manager dort Owner werden und nicht auf der Registered App, auf der man dann entsprechend auch das Secret entsprechend verändern kann und so weiter. Ja? Das ist ein entscheidender Punkt. Ich habe auf meinem Blogpost, könnt ihr euch gerne anschauen, auch ein kleines Tool verlinkt, ein PowerShell-Skript, was ich geschrieben habe, was über den ganzen Tenant drüber läuft und ein Reporting darüber macht, welche Applikationen welche Owner haben, mit welchen Rechten. Ja? Da kriegt man also ein Excel rausgeschmissen, wo man dann sieht, okay, da habe ich den Owner konfiguriert und diese Applikation, also sprich dieser Owner, hat implizit Rechte auf diesen anderen APIs.
Ja. Vielleicht da Fun Fact, Azure AD Access Review kann auch mit Azure AD Applikationen, das heißt auch dort kann man rein theoretisch natürlich sowas draufsetzen. Ich glaube, Stand heute gibt es dort kein Review für den Application Owner, sondern eher für die Members, die er assigned, also genau, wenn man es schon richtig gemacht hat, also auf das Principal assigned, aber auch dort kann man natürlich gucken, weiß gar nicht, ob das sogar auf die Owner der Application gehen würde, das wäre natürlich hervorragend, dann könntest du auch dort gleich einen Lifecycle aufbauen, um zu gucken, ob er diese Rechte überhaupt noch benötigt.
Ja.
Weil es wird ja durchaus Szenarien geben, wo auch der User direkt auf die App Registration Zugriff haben muss, dann bleibt dieses Risiko offen. Kann ja nicht jedes Mal dem Global Admin Bescheid sagen, wenn er da irgendeine API-Permission hinzufügen soll.
Ja, genau. Also man muss wissen, was man tut. Man muss wissen, was das bedeutet, wenn man jemanden zum Owner macht. Man muss einen Überblick darüber haben, welche User da eventuell im Unternehmen wo welche Rechte haben. Mit diesem Skript bekommt man das. Und hier schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zum Anfang, Marco, als wir über SolarWinds gesprochen haben. Das sind solche Dinge, die dann in der SolarWinds-Attacke oder in den Attacken modifiziert wurden, die Service Principles. Denen wurden da entsprechend Rechte hinzugefügt oder es wurden ganz neue Service Principles erstellt. Und man hat versucht, auf diese Art und Weise eben Persistence zu bekommen.
Zu bleiben. Ja. Und auch unentdeckt zu bleiben, ja. Mhm. Findest du es nicht faszinierend, dass das ein Thema ist? Ich weiß nicht, gefühlt ist es erst das letzte Jahr so richtig aufgekommen. Jetzt auch, dass es den Consent-Admin-Workflow gibt im Endeffekt, der da was tut. Das ist ja jetzt schon die ganze Zeit existent. Das, wie du sagst, auch die ganze Malware, die entwickelt sich ja auch erst Stück für Stück weiter. Aber das lässt mir schon ein bisschen die Nackenhaare aufstellen, wenn ich überlege, dass das jahrelang genau diese Funktionalitäten in jedem Tenant da war. Es war vielleicht noch nicht so viele Daten drin, aber ist das richtig verstehe, der Angriffsvektor war die ganze Zeit da.
Ja, natürlich. Ich glaube, das wird immer so sein mit neuer Technologie irgendwo, dass es bestimmte Bereiche gibt, die man noch nicht so im Fokus hatte und die möglicherweise von anderen aber in den Fokus gerückt wurden, auch unbemerkt gegenüber der Öffentlichkeit. Also sprich zum Angreifen benutzt worden sind. Ich glaube, da wird man nicht drum rumkommen. Ja? Bei solchen komplexen Systemen wird es immer Möglichkeiten geben, da auch Wege drumherum zu finden. Und wenn die jetzt wieder abgesichert sind, dann gibt es aber wieder neue Features mit neuen Lücken und so weiter. Du kennst das ja.
Genau. Cool. Ja, damit Microsoft Security Business demnächst die entsprechenden 40 Milliarden erreicht, bietet ihr was im CISOC an, um dagegen zu schützen?
Ja, wir haben das natürlich auch im Monitoring bei uns mit dabei. Wir monitoren gerade mit solchen Tools, wie sie da auch auf meinem Blog verlinkt sind, unsere Kunden, lassen uns darüber informieren, wenn das dann mal sich verändert und sorgen dann dafür, dass mit dem Kunden abgesprochen wird, ob das jetzt absichtlich gemacht wurde, diese Änderung, oder ob das möglicherweise von einem Angriff herrührt.
Okay. Das heißt, es gibt Techniken heute, dass der Kunde das selber machen kann. Es gibt Anbieter, die das tun. Da sind wir nicht hilflos, weil mein Verständnis ist ja, dass auch da die Log-Informationen, Dinge, die auslesbar waren, du kannst den Bestand machen, aber auch die Logs, da hatten wir, glaube ich, das letzte Mal irgendwann drüber gesprochen, noch relativ frisch sind.
Nee, die Logs, ja, natürlich, es gibt jetzt ein bisschen eine bessere Aufbereitung, aber im Grunde genommen hast du schon immer die Möglichkeit gehabt, Dinge da zu reporten. Vielleicht ein bisschen aufwendiger. Das große Problem war halt, du musst halt wissen, dass du es reporten musst, ja, weil du die Bedrohungssituation kennen musst. Und dann musst du es halt auch tun und musst es dann richtig interpretieren können. Das ist der nächste Punkt.
Wunderbar. Perfekt. In diesem Sinne, auf die Minute genau, sind wir fertig. Wir danken euch fürs Zuhören in 2021, in unserer ersten Episode und hoffen auf viele neue, Jan.
Garantiert.
Wir werden das gucken. Wir gucken auch, dass wir ein paar Gäste nochmal ranziehen, um das ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten.
So machen wir das. Marco, alles Gute. Alles klar. Bis demnächst.
Ciao, ciao.
Ciao.